Der Wohninvestmentmarkt ist zurzeit die umsatzstärkste Assetklasse, deutlich vor Büro, Logistik und Handel. Zwar wurde der langjährige Durchschnitt im ersten Quartal 2025 um 40% verfehlt, das Vorjahresquartalsergebnis wurde allerdings mehr als verdreifacht. Grund genug, um mit Managing Director und Head of Residential Investment Christoph Myslinski über die genauen Zahlen und aktuelle Trends des Wohnimmobilienmarktes zu sprechen. Also bleiben Sie dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings – die Immobilienwelt im Wandel.
Lieber Christoph, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, nach Ostern mit mir über den Wohnimmobilienmarkt zu sprechen. Wie du weißt, starten wir immer mit unseren Entweder-Oder-Fragen und wenn wir rausgucken, stellt sich für mich eine Frage. Frühling oder Herbst?
Auf jeden Fall Frühling. Da hat man den Sommer noch vor sich und das Wetter macht ja schon Spaß auf mehr.
Auf jeden Fall. Und Pizza oder Pasta?
Pasta, auf jeden Fall. Pasta könnte ich wie Sushi fast jeden Tag essen.
Auch sehr gut. Passt ja beides, kurz vorm Mittagessen. Wohnen ist ja erneut die stärkste Assetklasse im Investmentbereich. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, dass der Wohnimmobilienmarkt jetzt in den letzten 5 Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, eigentlich bewiesen hat, dass er ziemlich resilient ist. Es ist ja, sag ich mal, schon die Assetklasse gewesen, wenn man mal ein bisschen früher anfängt, die am besten durch die Corona-Krise gekommen ist. Klar, sie war jetzt, sag ich mal, von der Nutzungsart natürlich auch wenig betroffen davon, beziehungsweise eher im Positiven, weil die Leute mehr Zeit zu Hause verbracht haben. Aber auch jetzt sieht man wieder, sag ich mal, in den letzten 3 Jahren mit den Herausforderungen, mit denen wir in der Immobilienbranche zu kämpfen haben, dass der Wohnimmobilienmarkt eigentlich ziemlich gut da durchgekommen ist, dass auch Investoren, die vielleicht, sag ich mal, vor 3 Jahren einen Forward-Deal gekauft haben, noch preislich auf dem Peak des Marktes, was die Faktoren angeht, dass man halt gesehen hat, dass, sag ich mal, das, was vielleicht jetzt an Faktoren runtergegangen ist, aber durch die Miete wieder aufgefangen wurde, sodass man eigentlich jetzt 3 Jahre nach Fertigstellung ja eigentlich wieder im Markt ist. Also das heißt, die Faktoren sind sicherlich, sag ich mal, so um 20% runtergegangen, aber im gleichen Zug ist in den letzten 3 Jahren in eigentlich fast allen A-Städten die Miete um 20% gestiegen. Das heißt, ich nehme das Objekt eigentlich, sag ich mal, auch auf einer realistischen Bewertung heute in dem Bestand. Und das ist sicherlich nicht bei allen Assetklassen so der Fall. Ja, und das ist, spricht, glaube ich, ganz klar für die Wohnimmobilie, dass man durch diverse Krisen jetzt gut durchgekommen ist. Sicherlich nicht die ganz hohen Ausschläge nach oben in der Rendite hat, aber einfach sehr gut abgesichert ist nach unten. Auch durch die vielen Mieter, die man hat, dass man nicht nur von einem Mieter abhängig ist. Und deswegen bin ich auch für dieses Jahr sehr positiv, was das Gesamtergebnis angeht und auch das, was die Investoren uns widerspiegeln, dass eigentlich Residential Asset Klasse Number One ist und dass es auch dieses Jahr so bleiben wird.
Da hast du mir schon mal eine nächste Frage vorweggenommen. Was erwartest du denn für die nächsten 9 Monate? Welches Ergebnis, mit welchem Ergebnis können wir 2025 rechnen? Werdet ihr Platz 1 halten können oder hast du doch manchmal ein bisschen Angst, dass euch Büro oder vielleicht auch eher Logistik den Rang ablaufen könnte?
Ja, Angst habe ich da sowieso nicht vor. Wenn das so wäre, wäre das unterm Strich, glaube ich, gut für die Branche, wenn in den anderen Asset-Klassen das Transaktionsvolumen auch so ansteigen würde. Letztendlich ist es so, dass jetzt im Vergleich 2023, 2024, wo ja die einzige Asset-Klasse ist, die wirklich einen massiven Anstieg verzeichnet hat, wie jetzt auch ein sehr, sehr gutes erstes Quartal hatten, was auch, sag ich mal, deutlich besser ist als das erste Quartal 2024. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr schon in einem Ergebnis landen können, um die 12 Milliarden Transaktionsvolumen, was dann auch im Bereich des 10-jährigen Schnitts liegen wird. Und wir sind immer noch in der herausfordernden Zeit, dann glaube ich, auch ein ganz starkes Ergebnis ist. Die anderen Asset-Klassen, da sind natürlich meine Kolleginnen und Kollegen deutlich tiefer drin, wie die abschneiden werden. Aber ich glaube, dass die Chance, dass Wohnen wieder die stärkste Asset-Klasse ist, schon sehr, sehr hoch ist.
Und welches Produkt wird denn hier am meisten nachgefragt? Sind es Bestandsimmobilien? Sind es Neubauimmobilien? Ich gehe mal eher vom Bestand aus, weil Neubau ja eher schwierig zurzeit ist.
Ja, also ich glaube, am nachgefragtesten ist fertiggestellter Neubau. Das ist eigentlich das, was jeder gerne kaufen würde. Man muss aber sagen, das wird dieses Jahr in dem Transaktionsvolumen wahrscheinlich keine sehr große Rolle spielen, einfach weil es extrem wenig Angebot gibt. Das ist eigentlich historisch schon immer so, dass es wenig fertiggestellten Neubau gibt. Die risikolosen Core-Investoren haben in der Vergangenheit eigentlich immer Forward-Deals gekauft. Jetzt war es, sag ich mal, 2023, 2024 so, dass aufgrund der Situation, in der wir uns befunden haben, schon einige Verkäufer, sag ich mal, ihr Tafelsilber verkaufen mussten, deswegen etwas mehr fertiggestellter Neubau auf dem Markt war als sonst. Aber das ist eigentlich jetzt auch entsprechend alles veräußert worden. Aber klar, natürlich, wenn man die Investoren fragt, wenn ihr euch was wünschen könntet, natürlich würden die am liebsten eine Immobilie, die neu ist, wo sie nicht, sag ich mal, 2-3 Jahre warten müssten, wo sofortiger Cashflow da ist, bevorzugen. Aber wie gesagt, da wird das Angebot relativ limitiert sein. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Bestandsbereich schon wieder den größten Anteil erfahren wird, dass aber auch die Forward-Deals wieder sehr stark sein werden, dass auch da ein sehr großes Transaktionsvolumen gehandelt wird, weil am Ende ist es so, dass die meisten Investoren sich auch auf eine, sag ich mal, Risikoklasse fokussieren. Also es gibt jetzt wenig Investoren, die jetzt sanierungsbedürftigen Bestand und Forward-Deals kaufen, sondern die meisten sagen, okay, ich möchte halt Core-Immobilien haben, wenig Risiko, die kaufen dann halt den Forward-Deal. Und es gibt halt welche, die sagen, okay, wir sind auch bereit, an den Immobilien noch zu arbeiten, noch zu investieren, dadurch auch gewisse Werte zu heben. Und die fokussieren sich dann eher auf den Bestand.
Sind das denn deutsche oder eher ausländische Investoren, die sich für Wohnen jetzt interessieren? Und sind das Investoren, die du schon kennst, oder kommen jetzt immer mehr eben aufgrund der guten Zahlen im Wohninvestment?
Ja, das ist definitiv der Fall. Es gab natürlich in der Vergangenheit schon viele Sektorspezialisten, weil der Markt groß genug war, so dass man im Prinzip dann jetzt um das Thema Wohnen drumherum gekommen ist. Aber wenn man jetzt Investoren hat, die ausschließlich, sage ich mal, in einer Asset-Klasse unterwegs sind, ist es natürlich, wenn der Markt insgesamt kleiner wird, da schon deutlich kompetitiver. Deswegen sehen wir jetzt schon viele Investoren, die in der Vergangenheit vielleicht nur Einzelhandel und Büro gemacht haben, die jetzt auch schon sich mit dem Thema Wohnen beschäftigen und auch Investoren, die dann ja jetzt auch schon Wohnen in den letzten 12 Monaten gekauft haben, dass wir da schon viele First Mover jetzt sehen, ähnlich wie das letztendlich, sag ich mal, auch 2020, 2021 war, wo da auch schon viele dann gesagt haben, okay, wir merken, Wohnen ist sehr resilient, wir müssen jetzt auch unser Portfolio entsprechend um die Asset-Klasse erweitern.
Und auf welche Kriterien achten diese Investoren? Ich höre, ich glaube, das ist wirklich einer der häufigsten Sätze in den ganzen Podcast, Lage, Lage, Lage im Gewerbeimmobilienbereich. Welche Kriterien spielen im Wohnen eine wichtige Rolle? Ist es auch die Lage oder sind es andere Faktoren?
Also ich glaube, die Lage ist bei jeder Immobilie das entscheidende Kriterium, weil es ja auch das Thema ist, was man quasi nicht ersetzen kann. Ja, was ist für Investoren wichtig von der Lage her im Wohnen? Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, in welcher Lage man grundsätzlich unterwegs ist. Aber ich sag mal, wenn man jetzt nicht im absoluten Stadtzentrum ist, dann ist natürlich das Kriterium, was für viele ganz wichtig ist, dass man erstmal eine ÖPNV-Anbindung hat, weil man schon einfach feststellen kann, dass das immer wichtiger wird, dass viele Leute auf das Auto verzichten wollen oder zumindest aufs zweite Auto verzichten wollen, also es einfach die Möglichkeit geben muss, dass man insbesondere zum Arbeitsplatz auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. Dann ist das Thema Infrastruktur, also sag ich mal Sachen für den täglichen Bedarf, Supermärkte, Drogerien, Bäckereien, das ist, wird auch immer wichtiger. Das ist einfach für viele Leute so, dass ja, sie das gerne zu Fuß machen wollen und nicht mehr da quasi das Auto für benutzen wollen. Und dann ist natürlich ein weiteres Kriterium schon auch, ich sag mal so, das ganze Thema Naherholung, also wo sind jetzt für Familien Spielplätze in der Nähe, wo gibt es vielleicht die Möglichkeit, auch mal laufen zu gehen, Sport zu machen. Das sind, sag ich mal so, die Kriterien, die schon wichtig sind, wo ich sagen würde, wenn man jetzt ein gutes Wohnquartier oder eine gute Wohnlage hat, dass eigentlich diese Sachen alle irgendwo in der fußläufigen Nähe sein sollten.
Aber das heißt auch, dass sich Investoren jetzt nicht unbedingt nur für die A-Städte interessieren, sondern dass vor allem diese Kriterien ja oft auch in B- oder C-Standorten, die eben sehr grün, kompakt, 15 Minuten stadtmäßig unterwegs sind.
Ja, absolut. Also natürlich ist es so, dass man sagen muss, dass der überwiegende Teil der Arbeitsplätze natürlich in den A-Städten nach wie vor ist. Es gibt natürlich auch Städte, wo man sonst starke Arbeitgeber hat, die jetzt B- oder C-Städte sind. Aber es gibt halt auch viele Städte, sag ich mal, im Umkreis oder wir nennen das ja Metropolregion der A-Städte, die an sich gut funktionieren, die nicht unbedingt groß sein müssen, ja, die vielleicht, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Einwohner haben, wo ich aber das, was ich eben beschrieben habe, ja, wo ich im Grünen bin, wo ich aber trotzdem, sag ich mal, zu Fuß zum Supermarkt gehen kann, eine gewisse Infrastruktur habe, wo ich aber dann in so einer Stadt schon auch eine ÖPNV-Anbindung haben muss, die dann mich halt mit der A-Stadt verbindet. So dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt nicht aufs Auto zurückgreife, dann auch so zur Arbeit zu kommen.
Dann lass uns doch zum Schluss über Trends oder Herausforderungen sprechen. Wie stellst du dir denn die Zukunft in 20 Jahren vor, also gerade im Wohnbereich? Wie werden wir wohnen? Wie können wir jetzt mit diesen ganzen Herausforderungen deiner Meinung nach am besten umgehen? Was sollte angegangen werden?
Ja, ich glaube, in den nächsten 20 Jahren wird sich ja in der Zusammensetzung der Gesellschaft sehr viel ändern. Das ist ja jetzt auch teilweise schon absehbar. Und natürlich wird das auch einen großen Einfluss auf die Wohnimmobilie haben. Wir haben auf der einen Seite das Thema, dass wir eine sehr alte Gesellschaft einfach in den nächsten 20 Jahren haben werden. Letztes Jahr war der 60. Geburtstag, der meistgefeierte Geburtstag in Deutschland.
Ach, wusste ich so. Gar nicht. Verrückt.
Das heißt, dass das auch die größte Bevölkerungsgruppe ist, die jetzt noch relativ fit ist. Ja, aber es wird in den nächsten Jahren einfach passieren, dass diese ganzen Leute vom Arbeitsmarkt verschwinden werden, in die Rente gehen werden, aber natürlich irgendwann auch dahin kommen werden, dass sie sich überlegen werden, passt mein aktuelles Wohnumfeld noch so für die nächsten Jahre. Das heißt, das ganze Thema, dass wir zumindest mehr Wohnungen benötigen, die mal einen Aufzug haben, die für die ältere Generation geeignet sind, die auch, sag ich mal, die Infrastruktur bieten, dass man vielleicht auch nicht alles mit dem Auto machen muss, sondern vielleicht auch Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß hat oder direkt im Quartier. Das wird sicherlich deutlich zunehmen. Auf der anderen Seite haben wir einen ja immer größeren Anstieg auch von Single-Haushalten. Das ist ja auch mal die Frage, wenn man mal zurückgeht, so 20 Jahre oder vielleicht auch 40 Jahre, wie war es da? Und wir merken einfach, dass der Anteil an Ein-Personen-Haushalten massiv zunimmt und das wird auch vermutlich zukünftig der Fall sein. Die klassische Familie, also Mehr-Personen-Haushalte, 3, 4 oder 5 Personen, wird immer geringer. Also das heißt, ich habe es letztens in einem anderen Podcast gehört, ja, dass man als Familie quasi schon zu so einer Randgruppe gehört. Es ist traurig, aber wahr. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für den Wohnungsmarkt, weil wenn man sich mal den aktuellen Bestand anguckt, dann haben wir natürlich sehr viele große Wohnungen, sehr viele Wohnungen, die, sag ich mal, 3, 4, 5 Zimmer haben, die eigentlich so zukünftig gar nicht mehr benötigt werden, wo viele Wohnungen aber auch jetzt nicht problemlos ja, in kleinere Wohnungen umgebaut werden können. Und viele Wohnungen haben auch keine Möglichkeit, dass man sie mit dem Aufzug erreicht, sodass das auch eine Herausforderung wird. Das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren, das ist jetzt im Prinzip auch egal, ob man jetzt, sag ich mal, 20, 30, 40, 50 Jahre zurückgeht, der durchschnittliche Flächenverbrauch in Deutschland massiv angestiegen ist. Wir liegen aktuell, sag ich mal, bei einem Flächenverbrauch so von um die 50 Quadratmeter pro Person, was natürlich auch im europäischen Vergleich einfach ziemlich viel Fläche ist. Und das liegt natürlich auf der einen Seite daran, dass Wohnen in Deutschland im Vergleich immer noch relativ günstig ist. Also das heißt, wenn sich meine Lebenssituation ändert, ich sag mal, die Kinder ziehen aus oder auch die Situation, dass man sich vielleicht trennt oder der Partner stirbt, dass es nicht dazu führt, dass man sich räumlich unbedingt verändert, sondern man wohnt dann einfach, sag ich mal, auf deutlich mehr Fläche, dann teilweise auch alleine. Und das ist natürlich, sag ich mal, in anderen Wohnungsmärkten, wo man natürlich einfach andere Preise hat, gibt es dann natürlich da schon irgendwo den Druck, den natürlichen aus dem Markt, dass man sich dann auch verändert. So, und ich glaube, das wird auch eins der Hauptthemen sein, wo wir hinkommen müssen, dass man mehr Kompaktheit in den Wohnungen hat. Weil letztendlich ist es so, dass Bauen sehr teuer geworden ist, dass wir natürlich auch über das ganze Thema ESG sprechen, den Verbrauch von CO2. Und ich sag mal, am meisten CO2 kann man aus meiner Sicht einsparen, wenn man die Fläche einfach gar nicht baut. Ja, also wenn halt die Personen zukünftig nicht auf 50 oder Singles wohnen, mittlerweile im Schnitt sogar auf 65 Quadratmeter, wenn die sich einfach von der Fläche her reduzieren, ja, weil dann muss die Fläche gar nicht gebaut werden, die muss nicht bewirtschaftet werden. Und es muss auch nicht immer zwangsläufig bedeuten, dass dadurch die individuelle Qualität sich verringert. Also ich sehe ja sehr viele Wohnungsgrundrisse und es gibt auch wirklich sehr viele schlechte Wohnungsgrundrisse, wo man sich einfach keine Gedanken gemacht hat, weil es halt auch nicht notwendig war, weil halt irgendwie alles vermietet, verkauft wurde. Und wir sehen das einfach schon, dass man sehr gute Wohnungen einfach auf deutlich weniger Fläche bekommen kann, ohne dass der Wohnwert geringer wird, sondern einfach, dass die Flächen, die man auch nicht wirklich nutzt, wie große Flure oder Räume, die einfach viel zu tief sind, dass das, glaube ich, optimiert werden muss. Und das ist auch so, wenn man sich das mal anschaut, so im Vergleich auch in Wohnungsmärkten, wo die Fläche halt schon länger begrenzt ist, dass da die Grundrisse schon einfach kompakter sind, die Wohnungen aber nicht unbedingt dadurch schlechter sind. Und das wird, glaube ich, ein Trend sein, den wir in den nächsten 20 Jahren definitiv auch in Deutschland sehen werden, weil es ansonsten schwierig wird, auch, sag ich mal, für die Kosten, die man auf der einen Seite hat, und das, was die Leute sich auf der anderen Seite leisten können, dass eigentlich die beste Kompensation ist, dass man sich in der Fläche einfach reduziert.
Aber wenn du jetzt sagst, die alten Grundrisse passen nicht mehr und können nicht so schnell oder so gut umgestaltet werden, eben zu kleineren, kompakten Wohnungen, was passiert denn dann mit diesen Bestandsimmobilien?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja am Ende so, dass nicht immer so großzügig gebaut wurde, wie jetzt vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Grundrisse aus den 60er oder 70er Jahren anguckt, da hatte zum Beispiel eine Dreizimmerwohnung auch in der Regel, sag ich mal, unter 70 Quadratmeter, also im klassischen Siedlungsbau. Und damals war es so, dass in so einer Wohnung, es war dann halt eine Dreizimmerwohnung, in der Regel eine vierköpfige Familie gewohnt hat. Natürlich ist das jetzt nicht mehr der Grundriss, der heute jetzt so gefragt ist, weil man halt keine offene Küche hat. Aber da gibt es sicherlich schon Möglichkeiten, auch im Bestand die Themen so umzubauen, dass man sie nutzen kann. So bei den, sag ich mal, ganz großen Wohnungen, wo man halt keine Möglichkeit hat, es jetzt unbedingt abzuteilen. Klar, da muss man natürlich gucken, in welcher Lage sind die, eignen sich die vielleicht für andere Konzepte, für WG-Konzepte etc., dass man halt auch da irgendwo eine andere Zielgruppe zukünftig mit anspricht.
Doch, das Co-Housing.
Ja, ist ja in Deutschland noch nicht so, dass das jetzt unbedingt die große Asset-Klasse ist, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Also momentan, sage ich mal, ist es ja eher so, dass Singles es schon bevorzugen, dass man, sag ich mal, sein eigenes Bad und seine eigene Küche hat. Aber klar, am Ende ist es natürlich auch irgendwie immer eine Frage, was gibt es für ein Angebot und was ist mir wichtig, in welcher Lage, haben wir eben drüber gesprochen, möchte ich leben. Und irgendwo muss man, glaube ich, da kompromissbereiter werden. Also man wird jetzt nicht mehr alles bekommen, Neubauwohnungen, super groß, in der besten Lage, für einen relativ günstigen Preis. Und da wird es dann aus meiner Sicht ja auch die Unterschiede geben, dass es Leuten halt eher vielleicht wichtig ist, zu sagen, in welcher Lage sie sind, dass sie irgendwie mitten im Leben sind, nah am Job sind und dann vielleicht auch bereit sind, sich gewisse Flächen zu teilen.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns spätestens Ende des Jahres, um zu gucken, ob ihr wirklich noch die Nummer 1 bleibt.
Absolut. Ich hoffe natürlich, dass wir uns vorher nochmal sprechen.
Vielen Dank dir.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.